Es ist so ermutigend, die Gemeinde zu hören, wie sie gemeinsam Gott anbetet. Ich mache das manchmal gerne, dass ich, während ich singe, einfach manchmal kurz aufhöre zu singen, um die Gemeinde zu hören. Und es ist total ermutigend, heute Morgen zu hören, wie wir mit wahrscheinlich um die 100 Leuten hier Gott loben und preisen. Wir werden gleich am Ende noch ein Lied singen. Und da könnt ihr das auch mal machen. Ja? Singt laut mit und dann hört einfach mal kurz auf und hört, wie wir gemeinsam als Gemeinde Gott preisen und loben. Was für ein Geschenk, das wir haben, dass wir uns Sonntag um Sonntag versammeln dürfen und auch ganz besonders heute Morgen hier zu Ostern. Glaubst du, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren an einem römischen Kreuz hing, gestorben ist und begraben wurde und nach 3 Tagen leiblich, physisch, wirklich wieder auferstanden ist? Nicht nur metaphorisch, nicht nur geistlich, sondern wirklich, physisch, leiblich auferstanden ist. Wenn ja, warum glaubst du das? Welche Gründe würdest du anführen dafür, dass du daran glaubst? Und wenn du vielleicht hier bist und die Auferstehung ablehnst als eine erfundene Legende, was sind deine Gründe dafür, nicht zu glauben, dass Jesus auferstanden ist? Aber vielleicht bist du auch hier und du bist unentschlossen. Du fragst vielleicht die großen existenziellen Fragen, aber du hast noch keine wirkliche Antwort darauf gefunden. Da ist die große Frage, woher komme ich? Woher komme ich? Und du merkst, dass der Urknall auch Annahmen hat, die niemand beweisen kann. Wie kann etwas aus dem Nichts kommen? Oder du fragst, warum gibt es Ordnung im Universum und nicht Unordnung? Woher kommen die ganzen Gesetze, die Naturgesetze, aber auch unser innerer Sinn für richtig und falsch? Das ist die große Frage des, wer bin ich? Du merkst, wenn du unserer Kultur folgst und dich selbst radikal in den Mittelpunkt stellst, um zu wissen, wer du bist, dass es dich doch leer zurücklässt. Du hast dieses innere Gefühl, dass du für mehr geschaffen bist, als nur für diese 80 Jahre. Das ist die Frage, was ist gut und böse, woher kommt das eigentlich? Und du merkst, wenn es Gott nicht gibt, dann wird alles relativ. So etwas wie absolut böse gäbe es dann nicht mehr. Niemand außerhalb von uns Menschen sagt dann, was gut und böse ist. Und am Ende ist die Frage, auch für jeden Einzelnen hier, wo gehe ich hin? Und du merkst in dir drin, dass nach dem Tod nicht alles vorbei sein kann. Und so weiter. Nur in diesem Leben, du glaubst vielleicht sogar auch an ein höheres Wesen heute Morgen. Aber du bist auch ein rationaler Mensch. Du kannst deinen Kopf nicht vor der Kirchentür ausschalten. Wenn die Bibel und die Auferstehung wahr sein soll, gibt es gute Gründe, rationale Gründe, dass Menschen an Jesus Christus glauben können, dass er wirklich leiblich von den Toten auferstanden ist. Oder müssen wir, wenn wir hier reinkommen in den Gottesdienst, alle unsere Köpfe ausschalten, weil hier geht es nur um Glauben. Nun, wir wollen uns heute in unserem Predigttext und in dieser Predigt 3 Gründe dafür anschauen, warum wir glauben können, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und wollen wir am Ende darüber nachdenken, wenn das wirklich wahr ist, was bedeutet das für unser Leben? Und dafür wollen wir uns den Predigttext heute, den Predigttext lesen. Den findet ihr in Markus 15 und wir lesen noch ein bisschen vor der Auferstehung, Markus 15, 40 und dann bis Kapitel 16, Vers 8. Und wenn ihr eine Bibel nicht dabei habt, hinten liegen auch Predigtnotizen aus, da ist der Predigttext auch mit abgedruckt. Markus 15, ab Vers 40. Und während ich das vorlese, achtet mal ganz besonders darauf, welche Wiederholungen wir in diesem Text haben. Ja? Welche Wiederholungen. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Josefs, sahen, wo er hingelegt wurde. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen, um ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander: Wer wälzt uns den Stein vor dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er auch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Soweit der Predigttext für heute. Und der erste Punkt ist das richtige Grab. Ja, vielleicht ist das ganze Auferstehungsgerede von Jesus, dem Auferstandenen, ja einfach nur dadurch entstanden, dass sich die Frauen im Grab vertan haben. Es wurde wahrscheinlich am Freitagabend schon langsam dunkel. Die Frauen waren traurig. Sie haben geweint und waren müde wahrscheinlich. Und dann kann das ja auch schon mal passieren, dass man nach 2 Tagen, dass man sich vertut im Grab. Am nächsten Morgen finden sie vielleicht das leere Grab, laufen hysterisch zu den Jüngern und sagen: Das Grab ist leer, das Grab ist leer, das Grab ist leer. Und dann erinnern sich die Jünger daran: Oh ja, Jesus hatte doch auch mal was von der Auferstehung gesagt, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und dann haben die Jünger es alles zusammengesetzt und gesagt: Ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Aber es hat eigentlich alles angefangen damit, dass sich die Frauen im Grab vertan haben. Habt ihr es gesehen im Text? Wer kommt regelmäßig drin vor in diesem Text? Die Frauen, 3-mal. Vers 40, Vers 47 und Kapitel 16, Vers 1. Der Text macht ziemlich deutlich, dass die Frauen genau wussten, wo Jesus gelegen hat. Aber nehmen wir mal an, sie hätten sich vertan. Sie wären dann zu den Jüngern gerannt, hätten gesagt: Jesus, Jesus ist auferstanden. Und da macht die Botschaft der Auferstehung vielleicht die Runde in Jerusalem, und irgendwann hören auch die obersten Priester und Pilatus von dieser Behauptung: Jesus sei auferstanden. Und was hätten die Hohen Priester und was hätte Pilatus machen müssen, um diese Aussage zu widerlegen? Er hätte zum richtigen Grab gehen müssen, hätte das Grab öffnen müssen, Jesus aus den Grabtüchern wickeln müssen, Jesus vielleicht wieder ans Kreuz nageln müssen und in die Mitte von Jerusalem aufstellen sollen und sagen: Nein, Jesus ist nicht auferstanden. Sie haben sich nur im Grab vertan. Jesus ist noch tot. Die hätten ihn öffentlich zur Schau stellen können. Sie hätten die Botschaft der Auferstehung ziemlich einfach widerlegen können. Aber scheinbar konnten sie den Körper von Jesus nicht aus dem Grab holen, weil er nicht da war. Und niemals wäre aus der Botschaft der Auferstehung von Jesus Christus eine Bewegung geworden, die in kürzester Zeit Tausende von Menschen hinterhergefolgt sind. Jesus wurde in ein Grab gelegt, nahe bei Golgatha, wo er gestorben war. Und dieses Grab, in das er gelegt wurde, war am 3. Tag leer. Im Anschluss hat sich das Christentum mit der Botschaft der Auferstehung rasant ausgebreitet. Und wodurch kam es dazu? Und die Erklärung, dass die Frauen sich im Grab geirrt haben, ist nicht historisch nicht wirklich überzeugend. Ein weiterer Lösungsansatz, und das ist unser 2. Punkt, ein wirklich toter Jesus, ein weiterer Lösungsansatz, die Auferstehung zu erklären, ohne glauben zu müssen, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, ist einfach zu sagen: Jesus war nie wirklich tot. Jesus war nie wirklich tot. Er war vielleicht bewusstlos oder er hatte eine Art Scheintod, aber Jesus war nie wirklich tot. Und wie seht ihr, auch da macht unser Text es ziemlich deutlich, dass er tot war. Guckt mal in Versen 44 und 45, wo wir lesen, dass der Hauptmann bestätigt, dass Jesus wirklich tot war. Und wenn die Römer damals eins konnten, dann war es, Leute kreuzigen und sie zu töten. Die Leute wussten, was sie taten. Und der Hauptmann, sein eigenes Leben stand auf dem Spiel, wenn er am Ende herangezogen werden würde und sagen würde, ja, du hast dafür nicht dafür gesorgt, dass dieser Jesus gestorben ist, dann hätte er sein eigenes Leben verloren. Die Römer wussten, was sie machen. Und auch Josef von Arimathea hatte den leblosen Körper von Jesus vom Kreuz genommen. Wahrscheinlich fing die Leichenstarre auch schon einzusetzen. Und die Frauen haben auch gesehen, wo der leblose Körper von Jesus hingelegt wurde. Aber jetzt könnte man ja einwenden, ich höre vielleicht von dem einen oder anderen auch den Einwand, aber vielleicht haben sie sich alle geirrt. Vielleicht war Jesus doch nicht tot und ist aus dem Grab gekrochen. Und dann haben die Jünger eine Theologie um diesen auferstandenen Jesus gebaut. Aber überlegt mal, ist das historisch plausibel, dass das so passiert ist? Erinnert euch noch, was Jesus für eine Tortur durchgemacht hat? Am Donnerstag wurde er festgenommen. Und ab dem Zeitpunkt hat Jesus wahrscheinlich kein regelmäßiges Essen oder Trinken mehr bekommen. Dann gab es eine Marathonverhandlung in die Nacht hinein vor dem jüdischen Rat, für den jüdischen Hohen Rat, wo er wenig Schlaf bekommen hatte. Nach dem Todesurteil vom Hohen Rat wird ihm eine Haube über den Kopf gezogen, er wird mit Fäusten geschlagen. Am nächsten Morgen, direkt in der Früh, geht es weiter nach Pilatus, wo er sicherlich auch kein Fünf-Gänge-Menü bekommen hat. Und dann beginnt die Prozedur der Kreuzigung. Als erstes diese Auspeitschung. Viele von euch, die schon ein bisschen Predigten über Karfreitag gehört haben, wissen das. Das war nicht einfach nur ein bisschen Auspeitschen. Das waren Peitschen, wo sie am Ende Knochenstücke oder Glassplitter reingebaut haben. Und immer wenn die Peitsche auf den Rücken gekommen ist, hat es ein Stück Fleisch mit rausgerissen. Menschen sind damals schon um dieser besonderen Auspeitschung vor der Kreuzigung, sind manche Menschen schon gestorben. Und da muss er den Querbalken zur Hinrichtungsstätte tragen. Und wir lesen, dass Jesus anscheinend schon so schwach war, dass er es selber gar nicht mehr tragen konnte. Da wird er ans Kreuz genagelt, über Stunden leidet er unvorstellbare Schmerzen und am Ende wird ihm auch noch eine Lanze in den Bauch gestochen. Und angenommen, er wäre im Grab zu sich gekommen und er hätte die Kraft gehabt, irgendwie aus den Leinentüchern sich zu befreien. Und dann hätte er irgendwie den Grabstein weggewälzt oder irgendjemand hätte ihn für ihn wegwälzen müssen. Also irgendwie kommt er aus dem Grab. Und dann stellt euch mal die Situation vor, vor Schmerzen kann er kaum laufen. Nach jeden 10 Schritten muss er anhalten und Luft holen. Und dann kommt Jesus in die Runde der verängstigten Jünger hinein und fällt kraftlos am Boden zusammen und sagt, ich bin siegreich von den Toten auferstanden. Er sagt, vertraut mir, geht raus und verkündigt, dass ich siegreich von den Toten auferstanden bin. Und diese Szene soll die Jünger dann veranlasst haben, Jesus Christus als den König der Könige, als den auferstandenen und lebendigen und mächtigen Menschensohn zu verkündigen? Wohl kaum. Nur wenn diese Scheintod-Theorie wahr wäre, dann wüssten die Jünger ja, dass Jesus nie siegreich von den Toten auferstanden ist, sondern irgendwie diese ganze Prozedur überlebt hatte. Dann wüssten sie auch, dass das ganze Auferstehungsgerede eine Lüge ist. Jesus war ja nicht tot. Und er war auch nicht auferstanden, er war scheintot oder halbtot und hat es irgendwie überlebt. Aber gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Angenommen, die Jünger hätten die Botschaft der siegreichen Auferstehung von Jesus trotzdem verkündigt. Obwohl sie wussten, dass es eine Lüge war. Seht ihr, eine Lüge wissentlich weiter zu verkündigen oder eine Lüge weiter zu verkündigen ist eine Sache, wenn man davon überzeugt ist, dass die Lüge wahr ist. Viele Leute sterben für Dinge, die falsch sind, aber sie sind davon überzeugt, dass sie für etwas Wahres, etwas Echtes sterben. Aber was nicht massenhaft passiert, ist, dass Menschen eine Lüge selbst verbreiten und dann bereit sind für die Lüge, von der sie wissen, dass sie eine Lüge ist, zu sterben. Spätestens mit dem Schwert an der Kehle würden die meisten sagen, wisst ihr was, das Ganze mit der Auferstehung, das war alles erfunden. Und das Interessante ist, dass alle Jünger, außer Judas, alle Jünger und die ersten Aposteln, alle den Märtyrertod gestorben sind. Sie waren alle bereit, mit dem Schwert an der Kehle zu sagen, das, was wir gesehen haben, das haben wir mit unseren eigenen Augen gesehen. Jesus ist wirklich leiblich von den Toten auferstanden. Und dazu stehe ich auch wenn es mich mein Leben kostet. Was auch immer passiert war, dass die Jünger auf einmal anfingen, Jesus als ihren lebendigen und auferstandenen König zu verkündigen und bereit waren, für ihn zu sterben, es kann nicht mit dieser Scheintod-Theorie von Jesus historisch schlüssig geklärt werden. Jesus war wirklich tot. Aber jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen. Das ist unser dritter Punkt heute. War Jesus auch wirklich lebendig? Das ist unser dritter Punkt. Glaubwürdige Zeugen eines lebendigen Jesus. Glaubwürdige Zeugen eines lebendigen Jesus. Also es war nicht das falsche Grab. Jesus war auch nicht scheintot. Aber was ist mit der Theorie, dass Jesus nie auferstanden ist, sondern dass die Jünger Jesu zum Beispiel aus dem Grab gestohlen haben oder irgendwie anders abhanden gekommen ist? Nur noch das macht wenig Sinn, weil dann hätten sie ja genauso wie bei der Scheintod-Theorie ganz bewusst Lügen über Jesus verkündigt. Sie wären freiwillig in den Tod gegangen für eine Lüge, die sie selbst verbreitet haben. Aber nehmen wir nochmal einmal weiter an. Okay, die Jünger, trotz all dieser Umstände, wollen jetzt irgendwie Jesus verkündigen als den Auferstandenen. Sie möchten die Menschen um sich herum überzeugen, dass Jesus der wahre, lebendige, von den Toten auferstandene Herr ist. Wie würden sie wohl ihre Geschichte schreiben? Wie würdet ihr eine Geschichte schreiben, um Menschen davon zu überzeugen, dass etwas wahr ist? Das eine ist, du brauchst einen starken Anführer. Jemanden, der das Wort führt und andere Leute davon überzeugt. Und du würdest auch deine Dokumente, die du schreiben würdest, du würdest sie so schreiben, dass die Anführer dieser neuen Glaubensrichtung möglichst gut dastehen. Und das Zweite, du brauchst belastbare Zeugen, um deine Aussagen zu untermauern. Aber überleg mal mit mir, wer waren die Anführer des Christentums am Anfang? Die Jünger und ganz besonders Petrus. Aber erinnert ihr euch noch, was wir über Petrus lesen in den Dokumenten der Bibel, in den Evangelien, zum Beispiel im Markus-Evangelium? Ganz besonders da am Ende, rund um Karfreitag. Der Anführer des Christentums, Petrus, er schläft ein im Garten, er verlässt Jesus im Garten, er verleugnet Jesus dreimal im Vorhof des Hohen Rates und taucht dann im Evangelium nicht wieder auf. Und hier ist der Knackpunkt, das Markus-Evangelium wurde nicht von einem Feind von Petrus geschrieben, sondern nach allem, was wir wissen, hat Markus das Zeugnis des Apostel Petrus selber aufgeschrieben. Petrus selbst stellt sich als Verleugner und Verräter und Versager hin und stellt sich dann trotzdem öffentlich hin und sagt, Jesus ist auferstanden, vertraut ihm. Wieso stellen sich die Apostel und Leiter der ersten Kirche in ihren Lehren so völlig unkompetent und unfähig da? Und ich glaube, eine Erklärung, die es gut erklären würde, ist, dass Petrus einfach berichtet hat, wie es wirklich war. Petrus, der Bericht in Markus, auch die anderen Evangelien haben einfach das berichtet, was sie gesehen und erlebt haben. Okay, also sie haben nicht die Anführer der ersten Christenheit, haben sich nicht in ein gutes Licht darstellen lassen. Und das Zweite ist, sie haben Zeugen herangezogen, die damals völlig unglaubwürdig waren. Ja, wir würden ja sagen, man muss richtige Experten ranziehen, belastbare Zeugen. Aber wer sind die Zeugen, die ersten Zeugen der Auferstehung? Sag mal, was? Frauen! Frauen waren die ersten Zeugen. Das klingt vielleicht in unseren Augen erstmal ziemlich egal, ob das jetzt Frauen oder Männer waren. Und dafür können wir dankbar sein, dass in unserem Land, das für uns eigentlich ziemlich komisch klingt, warum sollte man Frauen, Männern mehr glauben als Frauen? Bei uns haben vor Gericht zum Beispiel Frauen und Männer die gleiche Aussagekraft. Aber damals zur Zeit von Jesus war das Zeugnis von Frauen wenig belastbar. Also wenn ich eine Lüge an den Mann bringen möchte, dann würde ich mir die besten Zeugen aussuchen. Und das hieß damals auf jeden Fall, auf keinen Fall, Frauen als Zeugen heranzuziehen. Aber genau das tun die Apostel. Es waren Frauen, die von der ersten Auferstehung, als erstes von der Auferstehung hörten. Es war nicht Petrus, den sie als ersten Zeugen und Auferstehung heranzogen, es waren die Frauen. Und auch das ist wieder ein weiterer Beweis dafür, dass die Evangelisten einfach das aufgeschrieben haben, was sie gesehen haben. Sie versuchen nicht irgendwie einen Bericht an dem Bericht herumzudoktern, um ihn möglichst glaubwürdig zu machen. dann würden die Frauen da nicht auftauchen. Sie haben einfach das aufgeschrieben, was sie gesehen haben. Also Jesus war nicht nur scheintot, er war tot, das Grab war wirklich leer, weil Jesus wirklich auferstanden ist. Er offenbart sich dann Maria Magdalena, auch den anderen Frauen. Jesus offenbart sich nachher auch den Jüngern und vielen anderen Menschen, die man als Zeitzeugen befragen konnte. Und dann haben wir halt die Berichte über Jesus in unserer Bibel. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Jetzt können wir uns ja fragen, ist das, was wir hier lesen in der Bibel, ist das glaubwürdig? Wenn es vielleicht die Bibel ist doch viel später aufgeschrieben worden und vielleicht ist die Auferstehung auch erst viel später dort hineingekommen. Es wurde immer fantastischer und irgendwann haben die Jünger dann oder ist das dann dazu gekommen, dass Jesus auch von den Toten auferstanden ist. Es ist einfach eine Legende, die sich nach und nach immer weiter aufgebläht hat. Nun, dass Jesus gelebt hat, dass Jesus eine historische Person war und dass er gestorben ist, das bestreitet eigentlich kein Mensch. Auch ungläubige Historiker bestreiten das nicht. Und wir wissen auch, dass die Evangelien, den Bericht, den wir hier haben, alle innerhalb des ersten Jahrhunderts verfasst wurden, also zu Lebzeiten der Augenzeugen. Und die ältesten Abschriften, die ältesten Schnipsel von der Bibel, die wir finden, die datieren zurück bis zum Jahr 125 nach Christus. Und es gibt eine überwältigende Anzahl von Manuskripten und Textschnipseln, die uns deutlich machen, dass die Bibel, so wie wir sie haben, geschrieben wurde von den Augenzeugen kurz nach der oder zu Lebzeiten der Apostel. Und die Auferstehung? Die Auferstehung war schon von Anfang an fester Bestandteil der Botschaft der Christen. Es ist nicht ein später entstandener Mythos. Nimmst du die Auferstehung raus, bricht die ganze Theologie der Jünger zusammen, die ganze christliche Theologie. Die beste Erklärung dafür, dass eine Bande von einfachen Leuten plötzlich in Jerusalem und über die ganze Welt gegangen sind und gesagt haben, wir haben Jesus gesehen. Und nicht nur einzelne Leute, hunderte Leute haben das gesagt, wir haben Jesus gesehen an unterschiedlichen Orten. Die beste Erklärung dafür ist, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und deswegen ist meine Frage an dich heute Morgen, wie ist es dazu gekommen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und in ein Grab gelegt wurde und wenig später treten seine Nachfolger auf und verkünden voller Freude, dass er leiblich aus den Toten auferstanden ist? Du musst eine Antwort darauf haben, was passiert ist. Und eine historisch plausible Erklärung ist, dass Jesus tatsächlich leiblich von den Toten auferstanden ist. Und du brauchst dich auch nicht, du brauchst dein Gehirn nicht in der Garderobe abschalten. Du brauchst dich auch nicht vor deinen Schulkameraden oder auch vor deinem Religionslehrer verstecken. Wir Christen, wir haben gute Gründe, historisch gute Gründe daran zu glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Es ist nicht einfach nur blinder Glaube. Wir glauben an einen Jesus, der von den Toten auferstanden ist und wir haben Dokumente und es ist historisch plausibel, daran zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Aber was heißt das? Wenn Jesus auferstanden ist, was heißt das für mein und dein Leben heute Morgen? Was heißt das für dein und mein Leben heute Morgen? Vielleicht bist du hier und du glaubst noch nicht an Jesus Christus. Du vertraust ihm noch nicht als deinen Herrn und Heiland. Da möchte ich dir sagen, es gibt in Bezug auf den auferstandenen Jesus Christus keine neutrale Haltung. Entweder ehrst du ihn als den, der er ist, den auferstandenen König, oder aber du lehnst ihn ab und sagst, dich will ich nicht, Jesus. Es gibt keine Mittelpositionen bei dem auferstandenen Jesus Christus. Und Jesus ruft dir zu, heute Morgen, tue Buße und glaube an das Evangelium. Tue Buße und glaube an das Evangelium. Das heißt, sich abzuwenden von seinem alten Leben, wo man sich selbst oder anderen Dingen nachgefolgt ist und zu sagen, nein, Jesus, du bist mein König, du bist mein Ein und Alles, dir vertraue ich. Und wenn du an Jesus glaubst, dann möchte ich dich herausfordern heute Morgen. Zwei Dinge möchte ich tun. Ich möchte dich herausfordern und ich möchte dich trösten. Wenn du an Jesus glaubst, den Auferstandenen, dann möchte ich dich herausfordern und ich möchte dich trösten. Wenn du dein Leben in den letzten Wochen und Monaten anschaust, würde jemand von außen sagen können, dieser Mensch lebt für einen auferstandenen, unglaublich mächtigen König. Sieht man das in deinem Leben? Nicht am Sonntag, das auch. Ja, hier sehen das Leute, hier kommen, wir sind alle zum Gottesdienst gekommen. Aber sieht man das am Montag, am Dienstag oder am Freitag? Sieht der Mensch, der von außen auf dein Leben guckt, dass er sagt, er lebt mit einem Bewusstsein, dass dieser König alle seine Sünden getragen hat? Ist sein Leben gekennzeichnet von völliger Hingabe zu dem König Jesus? Seht ihr, die Auferstehung konfrontiert auch uns Christen mit dem lebendigen König, dem es nicht genügt, nur ein bisschen von dir zu bekommen. Ihm zu glauben und ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen, bedeutet, dein eigenes Leben aufzugeben, dein eigenes Kreuz auf dich zu nehmen, um wahres Leben bei Jesus zu finden. Vielleicht musst du heute einmal in dich gehen und vielleicht die Frage, wo gibt es Dinge, die du im Angesicht der Auferstehung wieder neu priorisieren musst in deinem Leben? Die Auferstehung fordert uns heraus, aber sie tröstet uns auch. Seht ihr, weil Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist und weil er ein für alle Mal deine Sünden bezahlt hat, bist du angenommen beim Vater. Es steht nichts mehr zwischen dir und deinem Vater. Und der auferstandene Jesus Christus ist dann aufgefahren in den Himmel und steht zu Rechten des Vaters, um für dich vor dem Vater einzutreten. Für jede Sünde, die du getan hast, auch in der letzten Woche, steht Jesus dort vor dem Vater und sagt, auch für die Sünde habe ich bezahlt. Für alle Sünden habe ich bezahlt. Und weil Jesus von den Toten siegreich auferstanden ist, werden auch alle, die im Vertrauen einmal leiblich auferstehen. Und weil Jesus, ich wiederhole das, weil Jesus von den Toten siegreich auferstanden ist, werden auch alle, die im Vertrauen einmal leiblich auferstehen. Wer war gut in Deutsch in der Schule? Also alles drei und besser. Darf ich mal sehen? Drei und besser. Das ist für mich gut, weil ich war immer vier und schlechter. Okay, drei und besser. Welche Verbform ist in diesem Satz drin? Und weil Jesus von den Toten siegreich auferstanden ist, werden auch alle, die ihm vertrauen, einmal leiblich auferstehen. Was für eine Verbform ist das? Zukunft. Ja, genau, Zukunft, nicht Gegenwart. Zukunft. Die Auferstehung gibt uns eine Zukunftshoffnung. Aber wir sind noch in der Gegenwart. Und wir haben am Karfreitag schon darüber nachgedacht, über diese Wahrheit darüber nachgedacht. Wir sind noch nicht bei unserer leiblichen Auferstehung. Noch leben wir in einer Welt, die vom Tod gekennzeichnet ist. Und wenn du mir nicht glaubst, dann geh mal auf einen Friedhof. Wer war in den letzten 2 bis 3 Jahren auf einem Friedhof? Darf ich mal sehen? Die meisten von uns. Diese Welt ist noch vom Tod und vom Leid gekennzeichnet. Unser Körper, mein und dein Körper, ist immer noch ein gefallener Körper, der auf dem Weg zum Grab ist. Jeder von uns hier heute Morgen ist auf dem Weg zum Grab. Früher oder später. Und wieso? Wieso feiern Christen heute überall auf der Welt so fröhlich das Osterfest? Wenn doch überall um uns herum Tod und Leid ist und wir alle sogar selbst auf dem Weg zum Grab sind. Was für einen Unterschied macht es denn heute, dass vor 2000 Jahren jemand aus dem Grab gestiegen ist? Zeig mir mal bitte, wo man das heute auf der Erde sieht. Seht ihr? Das Osterfest hat 2 Dimensionen. Die Dimension der Freude im Hier und Jetzt. Wir jubeln und freuen uns, dass wir vollständig und dass die Sünde vollständig und restlos bezahlt ist. Der Vater tritt für uns ein, jetzt schon im Hier und Jetzt. Wir werden verändert durch den Heiligen Geist. Und dafür preisen wir Gott. Aber es gibt eben diese 2. Freudendimension im Osterfest. Das ist diese absolute Gewissheit und diese absolute gewisse Erwartung in der Zukunft. Der christliche Glaube und die Freude am Osterfest ist wie die Sonne am Morgen, wie die feste Erwartung und die Vorfreude, dass am Ende einer kalten und dunklen Nacht die Sonne gewiss aufgehen wird. Jeder, der Jesus Christus vertraut, wird einmal mit Christus leiblich auferstehen. Und seht ihr, der christliche Glaube ist kein niedlicher Glaube nur für die schönen Stunden des Lebens. Und wenn dann die schweren Stunden und der Tod kommt in diesem Leben, dann hat der christliche Glaube keine Antwort mehr. Nein, der christliche Der christliche Glaube an den auferstandenen Jesus gibt uns eine tiefe Hoffnung, eine Vorfreude im Angesicht des Grabes. Weil Jesus auferstanden ist, werden wir auch leiblich auferstehen. Das ist eine tiefe Hoffnung, die uns auch im Angesicht des Todes nach vorne schauen lässt. Und deswegen feiern wir auch Ostern mitten in einer Welt, wo wir alle noch auf dem Weg zum Grab sind, weil wir die Hoffnung haben, wenn wir mit Christus im Glauben verbunden sind, dass wir auch einmal mit ihm auferstehen werden. Und so lasst uns das doch noch einmal zusammen sagen. Jesus ist auferstanden. Du kannst den Berichten in der Bibel vertrauen. Du kannst dich Jesus anvertrauen im Gebet auch heute. Weil nur bei ihm gibt es Vergebung deiner Sünden. Und du darfst erleben, wie Jesus zu einer unerschütterlichen, über den Tod hinausgehende Hoffnung in deinem Leben werden darf. Und das ist das Bekenntnis unserer Gemeinde, dieses Evangelium, diesen auferstandenen Jesus Christus. Und wir wollen das jetzt gemeinsam als Gemeinde tun. Ihr dürft dazu aufstehen. Wenn ihr die Predigtnotizen habt, ist es abgedruckt in den Predigtnotizen, steht gerne auf. Oder sonst wird es auch hier an die Wand geworfen. Wir wollen gemeinsam als Gemeinde das apostolische Glaubensbekenntnis bekennen und gemeinsam so deutlich machen, wir glauben das. Und wenn du heute Morgen hier bist und glaubst, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und dass du ihm vertraust, dann lade ich dich ein, auch ganz laut mit mir zusammen, mit der ganzen Gemeinde zusammen, dieses Bekenntnis zu bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns gemeinsam noch beten. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Botschaft der Auferstehung, diese Hoffnung, die wir haben, dass wir, obwohl um uns herum der Tod ist, und wir Friedhöfe haben, dass wir eine feste Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Und dafür loben und preisen wir dich. Amen.